Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Ganz genau, richtig. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Sag mal, Andreas, hast du eigentlich so ein Lieblingsgeräusch, was mit Auto zusammenhängt? Ich komme drauf, weil neulich erzählte auch hier im Programm jemand, das schönste Geräusch, tatsächlich das schönste Geräusch überhaupt, ist, wenn Ihr Auto vom Benzinmodus auf den Gasmodus umschaltet. Klick. Macht es da offensichtlich.
Da muss was kaputt sein. Wenn es gut eingestellt ist, Patricia, merkt man da gar nichts.
Aber für Sie ist es nun mal das schönste Geräusch auf der Welt. Was ist dein schönstes?
Ich glaube, wenn das Wastegate vom Turbolader ablässt.
Das Wastegate?
Ja.
Hey, das klingt voll nach Star Wars oder so.
Ja, so ähnlich. Ja.
Genau. Dann setzt du die Darth Vader-Maske auf und machst...
Geht nicht mehr, die würde schon wegfliegen bei der Leistung, die da anliegt.
Wastegate hast noch gar nicht erklärt, was macht das? Das hast du dir doch ausgedacht, das Wort.
Nein, das ist wirklich ein Fachbegriff. Das ist ein Überdruckventil, was überschüssigen Ladedruck pfeifend nach außen leitet.
Und wenn man so klug Klugscheißer-mäßig daherkommen möchte, dann sagt man eben Wastegate.
Genau, man kann auch sagen Pop-Off-Ventil, geht auch.
Der Klugscheißer ist Ira.
Audienz beim Autopapst.
Rolf, nehmen Sie ihn. Er weiß bestimmt tolle Worte für das Problem, was Sie haben.
Ja gut, schönen Dank. Ja, guten Tag.
Guten Tag, Rolf.
Es handelt sich um einen VW Golf, Modell 2001, Automatik Diesel. Mhm. 115 PS, der 1,9 TDI. Mhm. Urplötzlich passierte Folgendes, der Wagen ließ sich nicht mehr, ging nicht mehr in den fünften Gang, blieb im vierten Gang hängen und wenn man ein bisschen Gas gab, drehte er es in roten Bereich, bei 120 war das. Naja, parallel hat man noch immer diese Wechselsperre ist aktiv, wenn man den Wagen anlassen wollte, und dann gesagt, okay, fahren wir in die Werkstatt. Ja, die stellten dann fest, Fehlerspeicher sagt nichts an, zeigt nichts an. Und ja, was machen wir?
Welche Werkstatt war denn das? War das eine, die den
VW-Fachwerkstatt.
Okay.
Nur mal für die epischen Patientenbeschreibungen vielleicht jetzt nicht folgen konnten. Was ist das Problem bei Rolfs Auto? Nur mal ganz kurz.
Er fährt ein Automatikauto und der schaltet nicht in den fünften Gang. Das heißt, er fährt...
Na, dann hilft dem Mann doch.
Naja.
Ja, es geht doch weiter. Also, dann hieß es also, das lohnt sich nicht mehr. Ist also wirtschaftlicher Totalschaden.
Genau, kaufen sich ein neues Auto, ne?
ungefähr. Naja, und als ich dann wegfuhr, dann schaltete er nicht mal mehr in den dritten Gang, also blieb bei 40 hängen. Also ich habe dann den Wagen im Zweifel so gerade noch nach Hause geschleppt. Ja, und jetzt die Frage,
was ist das?
Ist das eher die Zündspur, also die Steuergerät?
Ja, genau, das ist es. Also was ganz wichtig ist, die haben wahrscheinlich nur das Motorsteuergerät ausgelesen. Es gibt ja auch noch ein Getriebesteuergerät und das ist dafür verantwortlich. Und da wird irgendein Fehler drin sein, wo denkbar wäre zum Beispiel ein Temperaturfühler im Getriebe, der defekt ist und den Getriebesteuerungsmodus eben auf irgendeinen Notlauf setzt, damit es nicht noch heißer wird, vermeintlich das Getriebe. Also ich würde mich mal an einen Spezialisten wenden, der in der Lage ist, nicht nur ganz ordinär die Motorsteuerung auszulesen, sondern zusätzlich auch noch die Getriebesteuerung und dann eine Diagnose erstellen lassen. Möglicherweise ist es wirklich nur ein Sensor, der spinnt, der diese Fehlfunktion dann auch eben generiert.
Also die Werkstatt sprach davon, da das Gerät nichts anzeigt, wird es das Getriebe sein, weil
mechanische Defekte
werden nicht angezeigt.
Ich sage ja, das Getriebe hat auch ein Steuergerät und das muss ausgelesen werden, nicht nur das Motorsteuergerät.
Rolf, wir wünschen einen schönen Sonntag.
Viel Erfolg. Ja? Ja,
danke, tschüss.
Okay, tschüss. Ach, vielleicht redet der Rolf aber auch gerne über seinen Patienten, oder?
Ja, das hat ein Thema. Hat ja eine psychologische Komponente auch.
Mareike. Ja, hallo. Was ist bei Ihnen, also Ihrem Auto?
Bei mir ist ganz was Aktuelles, neu. Ich habe einen Audi A3, einen Sportback, der ist ungefähr anderthalb Jahre alt. Und ich habe jetzt das Problem, vor allem wenn ich untertourig fahre, was ich aber vorher nicht so kannte, dass er so stellenweise stuckert und dann wieder normal fährt. Es zeigt aber überhaupt keine Beleuchtung hier irgendwie ein Problem an. Und ich vermute, aber ich weiß es nicht, ob es mit dem Sprit zusammenhängt, dass der Sprit gepanscht ist. Ich habe zugetankt vor 3 Tagen, ich weiß es nicht.
Jetzt mal, das ist doch eine präzise, knappe Fehlerbeschreibung.
Genau, untertourig, Mareike, wäre dann eine Drehzahl, die unterhalb der Leerlaufdrehzahl liegt, während der Fahrt, da stuckert jedes Auto, definitiv.
Gut, das ist nicht so. so. Das, also untertourig nicht. Also, aber
du meinst sicherlich niedertourig.
Genau.
Im großen Gang, im Stadtverkehr und dann hoppst da manchmal so ein bisschen?
Naja, auch auf freier Fläche. Also er zeigt mir an, in welchem Gang ich vorrangig schalten soll. Ich habe das Auto ja auch schon ein halbes Jahr, also ich habe es gebraucht gekauft. Aber bisher ist das Problem überhaupt nie da gewesen. Das ist erst seit heute ein aktuell neues Problem.
Okay, also dann würde ich, bevor ich jetzt teure Werkstattaufträge ausspreche, erstmal anderen Sprit dazu tanken, den richtigen genau, natürlich, und die Sache beobachten. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es am Kraftstoff liegt. Andererseits ist es auch nicht völlig ausgeschlossen. Um es aber auch...
Kraftstoff liegen, wenn ich außerhalb Deutschlands tanke?
Ja, na klar, sicher. Es gibt immer Gerüchte, manchmal aber auch Tatsachen, die das bestätigen. Deswegen erstmal Qualitätskraftstoff tanken, weiter beobachten und erst dann in die Werkstatt gehen.
Mareike!
Viel Erfolg! Tschüss!
Tschüss! Ja, was würdest du eigentlich sagen? Ich meine, man sagt ja immer, Frauen reden viel und sind nie zufrieden. Männer reden wenig und sind eigentlich mit dem, was sie kriegen, zufrieden. Bestätigt sich dieses Bild bei uns in der Sendung?
In meinem Fachgebiet ist es manchmal so, dass Männer ja eigentlich vorher alles schon ganz genau wissen.
Aber es auch gerne nochmal erzählen, um dann aber auch nicht zufrieden zu sein.
Und dann die Bestätigung von mir erwarten, die manchmal aber nicht kommt.
Ja.
Ja, und das dauert, Patricia.
Und Frauen hingegen, ich möchte jetzt nur nochmal, dass man dieses Positive auch mal festhält. Knappe Problembeschreibung, vielleicht eine Nachfrage und zufrieden auflegen.
Fantastisch, wenn es doch immer so wäre.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Sein Name klingt eigentlich so, dass er auch beim Zirkus arbeiten könnte. Und er tut es ja auch. Und zwar beim Fernsehzirkus. Seit rund 2 Monaten ist er neu im Team der Tagesthemen. Ingo Zamperoni sozusagen hochgearbeitet vom ARD-Nachtmagazin. Und schwupps, schon reißen sich die namhaften Magazine der Republik um ihn. Aber wir haben ihn bekommen. Hallo, Ingo Zamperoni.
Hallo, guten Tag.
Zamperoni, gibt's tatsächlich vielleicht irgendwelche Verbindungen zum Zirkus bei dem Namen?
Nicht unbedingt. Also es steckt so ein bisschen, Zampa ist das italienische Wort für Pfote. Vielleicht steckt das so ein bisschen drin und irgendeine Tigerkralle oder Tigerpfote hat sich da mal versteckt, aber nicht wirklich. Aber Medienzirkus, das stimmt schon ganz gut, von daher passt das vielleicht.
Und der Name Ingo, weil Mama Deutsche, Papa Italiener.
Genau. Um einfach zu zeigen, das sollte ein kurzer Vorname sein, weil der Nachname lang ist und um zu zeigen, dass ich eben beides bin. Ich habe auch 2 Pässe und insofern sehr deutsch-italienisch geprägt.
Was sagt der Italiener zu Ingo? Ingo?
Ingo. Ja, das musste halt, meine Großeltern mussten es halt auch aussprechen können und mit einem O hinten, das fand mein Vater dann besonders, ne, die meisten italienischen Namen enden ja so Mario und so weiter. Insofern war das zufälligerweise ein sehr germanischer Name, der aber sehr einfach ist für die Verwandtschaft in Italien, es auszusprechen.
Medienzirkus auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind Tagesschau und Tagesthemen ja sozusagen der Quell aller Nachrichtenseriosität. Wie schwer ist das eigentlich, da immerzu noch dazu mit dieser lebhaften Mentalität eines Halbitaliener so seriös zu sein?
Ach, es ist auf die Nachrichtenlage des Tages allein macht es ja schon. Wir haben ja nicht immer gute Nachrichten und manchmal sind es auch traurige Nachrichten und komplexe Sachen, gerade die ganze Euro-Krise und all das. Das ist immer schwierig. Ich glaube, da kommt die ganze Seriosität schon so ein bisschen mit und ich bin auch von Natur aus so ein Nachrichten-Junkie, Nachrichtenmann. Von daher passe ich da, finde ich, ganz gut rein.
Man kann es auch anders sehen, dass es total kontraproduktiv war, dich dahin zu setzen, denn es heißt ja, man kann gar nicht zuhören, was du sagst, weil du so gut aussiehst. Okay, für alle Verliebten, der Mann hat Frau und 3 Kinder und jetzt hören wir auch auf, darüber zu reden und reden über Autos.
Genau, ja. Und da bin ich dann im Spiel. In welches Auto passen denn 3 Kinder im Hause Zamperoni?
Ja, in meinen kleinen, bescheidenen, den ich aber sehr lieb gewonnen habe, einen Opel, passen sie nicht mehr. Und deswegen haben meine Frau und ich Ende letzten Jahres uns vor die Frage gestellt, okay, den müssen wir leider abgeben, wir brauchen ein größeres Auto. Und dann haben wir gedacht, na, wenn wir schon ein größeres Auto holen, dann schon richtiges. Und jetzt fahren wir tatsächlich einen Bulli, also einen VW-Bus und sind auch ganz begeistert, dass wir da alles reinwerfen können und alle Platz haben und sogar noch Platz für Besuch ist und die Großeltern und man sitzt höher, man sieht mehr und das ist dann immer so ein Zirkuswagen, so ein bisschen, der dann unterwegs ist.
Also eine Win-Win-Situation, alle sind zufrieden, aber fangen wir mal ganz früh an. Ingo, Führerscheinprüfung, wie war das?
Die war relativ unspektakulär. Mein Fahrlehrer war die letzte Prüfung nach einem langen Tag für ihn und er hatte irgendwie wahrscheinlich gar keine Lust mehr. Der hat mich nur durchgewunken. Ich glaube, er hat mich einmal abbiegen lassen und dann musste ich rechts zu einem ewig langen Seitenstreifen ranfahren. das war dann mein Einparktest. Also das war relativ, da habe ich Glück gehabt. Insofern hat er so manches durchgehen lassen wahrscheinlich, was ich sonst falsch gemacht hätte.
Man sagt ja, Führerschein ist nur die Befähigung zum Weiterüben. Das lief dann nicht so glatt. Vor allen Dingen auch nicht für Mamas und Papas Wagen.
Das lief nicht ganz so glatt. Da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, dass sie in der Tat sehr kulant waren und mich haben mitfahren lassen mit ihrem Wagen. Das war in der Waschstraße, habe ich einmal, obwohl Schaum auf der Fensterscheibe war, vorne bin ich gerade ausgefahren, dabei ging es links. Da habe ich eine fette Beule vorne reingefahren und dann habe ich mal unten das Getriebe rausgerissen bei einer Bodenwelle. Also die waren ein bisschen leid geplagt, meine Eltern, aber... Ja, irgendwann lernt es dann jeder.
Merkt man dieses Halb-Italiener-Dasein auch ansonsten beim Fahren? Also wie oft hupst du, fährst du fünfspurig, wo nur drei sind, wedelst du viel mit den Armen beim Fahren?
Da muss ich sagen, bin ich eher entspannter, da bin ich fast amerikanisch. Ein bisschen, ja, wir kommen schon irgendwann an. Meine Frau ist da eher die Italienerin, obwohl die Amerikanerin ist. Nee, ich bin eher ein entspannter Autofahrer, weil mich das auch immer nervt, wenn Leute hinten mit der Lichthupe signalisieren, jetzt mach doch mal Platz, obwohl man gerade dabei ist zu überholen. Und ja, und jetzt kommen ja auch noch gerade meine Kinder hier rein. Und
was wollen die denn?
Haben Autos im Arm.
Na bitte.
Weil ich denen gesagt habe, ich rede gleich über Autos.
Hört man sehr schön.
Was haben die denn für Autos jetzt dabei?
Ja, also mein Sohn ist ein großer Fan von Lightning McQueen. Und das ist ja wohl das schnellste Auto, das er gerade, glaube ich, im Zeichentrickzirkus
genau.
Unterwegs ist.
Cars, genau, super Film.
Ja, Cars fand ich auch großartig, habe ich auch sehr gerne gesehen.
Deine Oma hatte ja einen Karmann Ghia, was für, ja. Für eine Oma richtig cool ist, aber immerhin italienischer Designer, den fandst du ja auch toll als Kind.
Das war mein absolutes Traumauto und immer wenn ich heute noch einen alten Karmann Ghia sehe, denke ich, oh Mensch, daran kann ich mich echt erinnern, frühe Kindheitserinnerungen, so ein feuerrotes Teil, so ein Ferrari-rotes und ich habe dann hinten immer auf dieser Pseudo-Rückbank gesessen, die ja eigentlich keine wirkliche war, aber als Kind passte ich da ganz, ganz gut rein und ich habe mal für den NDR einen Film gemacht vor ein paar Jahren über Karmann, das Autowerk und da hatten die tatsächlich noch so ein paar da stehen und ich durfte mit einem fahren und das Geräusch ist sehr typisch und ich saß da drin und habe mich gefühlt wie ein Vierjähriger wieder. Allerdings, da diesmal saß ich am Steuer und konnte Gas geben. Das war großartig.
Apropos Vierjährige, die sind ja fast vierjährig, deine Zwillinge. Ich bin gerade völlig beeindruckt, wie die eben noch so laut dich bedrängten und jetzt völlige Ruhe ist. Du musst ja ein wahnsinnig durchsetzungsfähiger Vater sein. Oder wurden die da gerade weggezerrt von der italienischen Mama, die eigentlich Amerikanerin ist?
Ja, die wurden gerade weggezerrt, muss ich zugeben. Weil also so das Geheimnis, das suche ich noch oder versuche noch zu erforschen, wie man mit einem kleinen kurzen Befehl Kinder zur Ruhe bringt.
Und um kontemplativ dieser Suche nachzugehen, fährst du Fahrrad oder wie kommt diese Leidenschaft? Denn du bist leidenschaftlicher Rennradfahrer, am 10. Juni fährst du auch mit beim Berliner Veloton.
Ja, freue ich mich schon sehr. Naja, das Fahrradfahren war schon immer im Studium, glaube ich, mehr Mittel zum Zweck, weil ich da kein Auto mehr leisten konnte und dann musste ich immer mit dem Fahrrad fahren. Eben auch in Berlin, da gibt es ja auch viele Fahrradwege und dann ist es hier so, dass ich in Hamburg-Eimsbüttel wohne und Parkplätze wirklich so wertvoll sind wie Rohdiamanten, denn hier ist die Parkplatzsituation grausam, sodass es eigentlich, wenn ich spät abends nach Hause komme, da bewegt sich gar nichts mehr, da ist überhaupt kein Platz mehr. Lieber mit dem Fahrrad fahre, auch bei Schnee und Eis, als nachts hier noch stundenlang rumzugurken und irgendeinen Parkplatz zu suchen.
Ein VW-Bus, ja, ich stelle es mir gerade bildlich vor.
Ja.
Ingo, wir kommen zum Mitfahrercheck. Das ist eine Rubrik, da fangen wir einen Satz an und du musst ihn spontan gerne auch lustig beenden. Okay? Der erste lautet, wenn ich auf dem Rennrad sitze,
dann habe ich das Gefühl, ich kann so schnell sein, wie ich will.
Einparken ist für mich...
sehr leicht geworden, seitdem unser VW-Bus tatsächlich eine Rückfahrkamera hinten hat und man auf den Millimeter genau an die Stoßstange des anderen Autos ran kann.
Mit drei Kindern hinten im Auto?
Kann es so chaotisch werden, dass man das eigene Wort nicht mehr hört, aber zum Glück gibt es jede Menge CDs, die die Kinder dann auch bespaßen und dann kommt man auch schon an.
Im Auto höre ich am liebsten?
Zurzeit die Reisemaus.
Mensch, Ingo!
Mein größter Autotraum ist?
Einmal würde ich schon gerne, das ist vielleicht ein Klischee, als Halbitaliener, aber in einem Ferrari sitzen und den auch mal ein bisschen durchtreten können.
Gesessen wird aber heute Abend wieder im ARD-Tagesthemenstudio. Kommt da eigentlich mal jemand in Schlappen oder ist man untenrum immer wirklich schick?
Da ist man, es gibt ja diese ganzen Stories von wegen unten in kurzen Hosen unterm Tisch.
Radlerhose, genau.
Ja, aber wir haben bei den Tagesthemen und auch beim Nachtmagazin da stehe ich ja sowieso in voller Länge und da muss ich auch ordentliche Schuhe anhaben. Und beim Teaser, ganz am Anfang der Sendung, bei den Tagesthemen, muss ich auch stehen und da ist es dann doch von Vorteil, wenn der Anzug komplett ist und da keine irgendwie karierten Shorts zum Vorschein kommen.
Vielen Dank. Ingo Zamperoni, ab 23 Uhr, also heute Abend, in den Tagesthemen zu sehen. Der Mann, der die Reisemaus am liebsten im Auto hört. Wahnsinn. Tschüss.
Tschüss, Ingo. Notgedrungen.
Ich habe es bisher eher weiblich gesehen. Mein Auto hat auch zwei Paar Schuhe, Sommerreifen und Winterreifen eben. Und die werden zweimal pro Jahr hin oder auch her gewechselt. Die Erfindung, über die wir jetzt reden, die würde den meisten Autobesitzern aber bestimmt gut gefallen. Ein paar Reifen, die sich automatisch an Wetter und Untergrund anpassen. Forscher aus Leipzig tüfteln an diesen neuartigen Reifen und wir sprechen darüber mit Professor Detlef Riemer, dem Leiter des Forschungsprojektes und Dekan der Fakultät Maschinenbau und Energietechnik der HTWK Leipzig.
Schönen guten Tag, Herr Professor.
Ja, schönen guten Tag.
Hatten Sie denn keine Lust mehr auf Reifenwechsel oder wie sind Sie auf die Idee zum adaptiven Reifen gekommen?
Reifenwechsel ist ja momentan wieder mal angesagt, wenn das Wetter etwas besser wird. Unabhängig davon hatten wir die Idee gehabt, den Reifen einfach mit etwas mehr Intelligenz zu versehen. Sommerreifen, Winterreifen, das ist natürlich eine Thematik, die immer wieder kommt, aber das war nicht der einzige Grund, sondern Reifen steht ja auch für Sicherheit, Fahrgeräusche und vor allen Dingen Benzinverbrauch. Und da war so eine Idee, wie könnte man das etwas optimieren, dass man den Reifen auch an der Oberfläche sich ändern lässt. Und das ist ganz neu und da gibt es also noch nichts. Das ist also die Idee.
Was kann der denn? Also ich meine, weil eben Sommer- und Winterreifen, da haben wir ja auch schon Allwetterreifen, da wären wir ja eigentlich schon mit einem Reifen versorgt. Was kann jetzt dieser neue adaptive Reifen Intelligentes?
Der Reifen ist immer ein Kompromiss. Also wenn wir jetzt so einen Allwetterreifen nehmen, der wahrscheinlich in einer flachen Region völlig ausreicht, der auch weiterhin gut ist, aber wir haben immer einen Kompromiss zwischen ganz vielen Eigenschaften. So ein Reifen ist ein Hightech-Produkt im wahrsten Sinne des Wortes, wo also ganz viele Dinge miteinander in einer Art Matrix vernetzt sind. Und diese Matrix hat immer bestimmte Optimierungskriterien. Also zum Beispiel eben, dass der Gummi weich ist bei einer bestimmten Temperatur oder geringe Fahrgeräusche. Und jeder Reifen ist selbst auch ein Sommer- oder Winterreifen, ist wieder in gewissem Bereich ein Kompromiss. Wir haben einen Winterreifen zum Beispiel, da haben wir bestimmte Lamellen drin, dass die in den Schnee besser reingreifen. Wenn kein Schnee liegt, brauchen wir die ja nicht. Aber wenn wir einen Winterreifen meistens schon drauf machen, nutzen wir also diese Eigenschaft, verbrauchen mehr Benzin oder anderen Kraftstoff und haben schleppen also immer etwas rum. Nur wäre die Frage eben, das zuzuschalten, wenn es soweit ist. Und das ist so die Idee, die wir zusammen mit Studentengruppen entwickelt haben.
Und wie funktioniert das? Wachsen dem Winterreifen oder dem Reifen, den Sie da entwickeln, bei niedrigen Temperaturen plötzlich Lamellen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, der Reifen hat ja vornherein schon eine Struktur. Und diese Struktur wird freigegeben. Ein Anschauungsmodell, was wir jetzt auf der Hannover Messe ausgestellt hatten, ist folgendermaßen, dass sich eben solche Schlitze oder Lamellen öffnen. Also vorher geschlossen, also ein Reifen bei einem Rennwagen, der hat ja eine völlig glatte Oberfläche und nun, wenn Wasser liegt oder irgendwas anderes, kommt durch Strukturen rein, um Wasser abzuleiten, um in den Schnee zu greifen. Und wir würden also sozusagen von einem völlig glatten Reifen gedanklich erstmal ausgehen und öffnen jetzt je nach Fahrbedingungen entsprechend Lamellen oder eben bestimmte Strukturen. Das ist so die Idee.
Sie haben das erste Funktionsmodell, Sie haben das eben auch schon gesagt, bei der Hannover Messe vorgestellt. Was schätzen Sie denn dann, wie lange das dauert, bis tatsächlich so ein Reifen an den Autos, denn das fänden viele ja sicher sehr nett, auch tatsächlich sein kann?
Also wir haben eine sehr starke Rückkopplung bekommen von Reifenfachleuten, auch von entsprechenden Reifenherstellern. Das ist ja auch immer so ein Ziel auf der Hannover Messe, das publik zu machen. Man muss von einer Entwicklung ausgehen, wie lange dauert so eine Entwicklung. Automobilindustrie, ich habe letztens aus einem Vortrag auch gehört, von der Idee bis zum Prototypen, das ist auch noch nicht mal die Serie, 7 Jahre. Das heißt, also wir würden also hier noch einige Jahre, also muss man noch einige Jahre entwickeln. Und das ist ja nicht einfach mal so gemacht, dass man plötzlich eine andere Gummimischung oder etwas macht, sondern das ist ja eine riesige Investition und auch noch ganz, ganz viel Forschungsarbeit. Also die Idee, so geht es ja immer los, ist der erste Schritt. Und das nächste weiter auszubauen, technisch umzusetzen, das ist der nächste Schritt. Also da werden noch ganz viele Jahre vergehen. Ja, und Reifen ist ja auch mit ganz vielen Sicherheitsaspekten versehen, sodass wir vielleicht, so haben wir auch mit Reifenindustrie besprochen, vielleicht erstmal bei ganz großen Reifen anfangen.
Aber wir wissen jetzt schon in der Gegenwart, wie die zukünftigen Räder in der Dann-Gegenwart an unserem Auto aussehen werden. Sommer- und Winterreifen AD, einer für jedes Wetter und jeden Untergrund. Der adaptive Reifen, daran tüftelt man derzeit an der Uni in Leipzig. Und wir sprachen drüber mit Professor Detlef Riemer, dem Leiter des Forschungsprojekts und Dekan der Fakultät Maschinenbau und Energietechnik der HTWK Leipzig. Schönen Tag noch.
Tschüss und viel Erfolg.
Tschüss.
Ja, danke.
Der Fahrzeugbrief.
De uitstekende prestaties en de mogelijkheid zonder bezwaar urenlang op topsnelheid kunnen rijden maken de DAF tot een ideale wagen.
Es gibt Autos, die bekommen viel Häme ab und die, die sie fahren, sogar noch mehr. So geschah es den Produkten von Van Dornes Automobilfabrik, wo man von Ende der 50er bis Ende der 70er Kleinwagen produzierte. Dabei sahen die kurz DAF genannten Autos nicht anders aus als die Produkte der anderen Hersteller zu dieser Zeit. Sie waren kantig und kurz und trugen ein freundliches Gesicht. Doch unter dem Blech steckte etwas, das den Spott provozierte. Heinz-Jürgen Franke vom DAF-Club Deutschland erklärt den Fall.
Wenn jemand den DAF kennt, dann meistens als das Opa-Auto, das Auto von den Leuten, die nicht fahren können. Beim Stau der Erste ist ein DAF. Hängt halt damit zusammen, zu ihrer Zeit waren das die einzigen bezahlbaren Kleinwagen mit Automatik. Also haben sie vorzugsweise Leute gekauft, die relativ unsicher waren. So Leute sind natürlich extrem vorsichtig gefahren und da war der DAF ganz schnell das Stauauto.
Vom Auto für Unbegabte schrieben die Fachmagazine. In einer Zeit, in der echte Kerle nur Handschalter fahren wollten. Doch die Automatik des DAFs hatte geheime Qualitäten. Denn sie hatte keine getrennten Gänge, sondern die Variomatik wählte mit Riemen, Kegelrollen und Gewichten stets stufenlos die genau passende Übersetzung. Schaltdrucke und Zeitverluste beim Gangwechsel kannten DAF-Fahrer daher nicht. Noch heute kann Franke seine Umwelt beeindrucken.
Im Ampelsprint bin ich der Erste. Ich habe keine Schaltpausen. Dadurch, dass ich das Getriebe und den Antrieb hinten habe, drehen die Räder nicht durch. Und ich habe also bis vor, ja, sagen wir mal, vorletzte Golf GTI-Generation mit dem 45 PS Auto die Ampel gewonnen.
Eine Geheimwaffe für Rallyes und Beschleunigungsrennen. Außerdem war der DAF rückwärts genauso schnell wie vorwärts. Auch das machte die Variomatik mit ihren Riemen möglich. In den Niederlanden, wo die kleinen Autos gebaut wurden, gab es sogar Rennen, bei denen Autos vom Schrottplatz rückwärts fuhren und die meist in spektakulären Überschlägen endeten. Den Erfolg des DAF konnte der Spott nicht bremsen. Mehrere hunderttausend Autos liefen vom Band. Doch heute sind nur noch wenige DAFs erhalten. Auch deshalb, weil ihre Qualitäten so geheim waren.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
Im Allgäu starten, in Aserbaidschan ankommen. Autos fahren, die mindestens 20 Jahre alt sind oder nicht teurer als 1.111,11 €. Übernachten nur in Unterkünften, die nicht mehr als 11,11 € kosten. Das klingt alles ganz schön plemplem. Und nachdem wir über die Allgäu-Orient-Rallye vor 2 Wochen schon mal sprachen, bevor es losging und alle noch fröhlich lachten, ist jetzt die Hälfte der Strecke geschafft und wir gucken mal, ob das, was lustig klingt, auch wirklich Spaß macht.
Und dazu sprechen wir mit Manuel Wertmann, der im Team Allgorient mit einem alten Peugeot 205 und seinem Teamkollegen Michael Baumi Baumann unterwegs ist. Herr Wertmann, guten Tag.
Hi.
Wo erreichen wir Sie gerade?
Wir sind hier gerade in einem Dorf mitten in der Türkei, das heißt Alatscha-Höyük, und befinden uns gerade auf so einer Geländeprüfung. Wir sind jetzt 50 Kilometer, die wir heute abspielen müssen, durchs Gelände. Mit unseren Kisten, die wir haben. Und ja, jetzt haben wir gerade hier so einen Roadpoint, den wir passieren müssen, ein Foto machen, trinken noch einen türkischen Kaffee und dann geht's gleich weiter.
Eine Woche seid ihr schon unterwegs, los ging's, wie gesagt, im Allgäu. Erstmal so der allgemeine Zustand, macht Spaß, seid ihr geschafft, ermattet, fröhlich?
Alles. Also es macht tierisch Spaß, weil wir irgendwie an Ecken kommen, wo wir noch nicht waren. Wir sind fertig, wir sind mit 6 Autos nach Tirana reingefahren, mitten in Albanien. Das war die Hölle, aber es war auch irgendwie geil. Und wir sind mit 6 Autos halt wieder rausgekommen. Und es ist alles dabei.
Wie muss man sich denn so einen Rallye-Alltag vorstellen eigentlich?
Ja, es ist ja jetzt nicht so eine professionelle Rallye, sondern es ist, man soll ja viel Spaß haben, es soll was Gutes dabei rauskommen. Und der Alltag ist einfach, dass wir bis Istanbul waren wir auf uns allein gestellt. Da mussten wir einfach runterkommen und jeder wie er wollte. was aber sich einfach anhört, als es ja im Endeffekt war. Also wir hatten dann teilweise 22 Stunden Fahrzeit, sind alle Nacht dann rumgelaufen wie Zombies. Und aber irgendwann in Istanbul angekommen. Und in Istanbul haben wir dann vor der Blauen Moschee kampiert, was man auch nie machen kann normal. Also wir waren dann mit 300 Autos vor der Blauen Moschee neben Hagia Sophia gestanden, durften nur zelten. Und und der Alltag ist halt, jetzt geht's eben los, dass wir jeden Abend einen gemeinsamen Treffpunkt haben mit dem kompletten Team, also mit allen Teams. Und immer so ein paar Sonderprüfungen. Und jetzt eben diese Sonderprüfung heute ist halt durchs Gelände fahren, was sehr viel Spaß macht.
Was waren die größten Hindernisse bisher?
Die größten Hindernisse war die Lichtmaschine von unserem Dodge, die uns am Anfang viele Probleme bereitet hat. In Thessaloniki musste die da Alex Baumigeros, die mussten dann die Lichtmaschine komplett tauschen, was ganz witzig war, weil wir waren dann irgendwann im Viertel gestanden, wo es hunderte Werkstätten gab und in jeder Werkstätte gab es spezielle Teile und dann waren wir eben an einer Werkstatt, die hatte nur Lichtmaschinen und haben dann davor die Lichtmaschine gewechselt.
Alte Autos?
Und jetzt läuft ja auch, also in alte Autos, ja.
Alte Autos, ihr dürft keine Navigationsgeräte benutzen, sondern müsst euch mit der Karte durchfummeln und schlafen für nicht mehr als 11,11 €. Da zeltet man dann auch schon mal neben der Blauen Moschee. Warum eigentlich? Ja. Also warum bist du gestartet zu dieser Rallye?
Also die Kati, die Mitfahrerin, die hat mich angerufen und sie haben noch 4 Plätze frei. Und ich wusste noch gar nicht, um was sich handelt, auf was ich mich einlasse, habe ich mir das im Internet mal angeguckt. Und dann war ich schnell klar, alles klar, ich fahre mit. Und dann noch ein paar Freunde, Mitbewohner gefragt, ob sie auch Lust haben. Und dann war das Team komplett. Und dann sind wir gestartet.
Und das Ganze dauert ja 4.000 Kilometer. So lang ist die Rallye im Ganzen. Jede Menge Sonderprüfungen gibt es da. Was hat euch denn bislang am meisten Spaß gemacht, wenn man jetzt Sonderprüfungen betrachtet?
Also bisher am meisten Spaß, weil eben ist jetzt, was wir gerade machen, durchs Gelände fahren. Schlammpisten, es hat noch geregnet heute Morgen. Und auch überhaupt die komplette Strecke und was man so alles erlebt und mitbekommt und durch Istanbul fahren, das ist, das war vielleicht nicht wirklich Spaß, weil man einfach mal erschlagen war von den Dimensionen, man hat aber ganz was anderes erwartet und dann kommt man in die 15-Millionen-Stadt und ist dann einfach erstmal fertig nachts um 2.
Es bleibt ja nicht aus, dass einem Leute begegnen auf der Reise. Was sagen die denn, wenn ihr von dieser absurden Rallye erzählt?
Ja, dann kommen sie vor der Blauen Moschee, kommen sie auf einmal an, sprechen uns im schwäbischen Dialekt an, wo wir denn hinfahren, was wir wollen. Und dann hört man nur so, oh Gott, mit den Autos und gucken sich unsere Autos an. Und es sind unglaubliche Reaktionen, aber alle finden es eigentlich ganz cool, was man so macht. Eben mit so einem alten Auto dann da runter zu fahren, das dort zu lassen, für einen guten Zweck zu spenden. Und das ist also eigentlich nur positive Reaktion auf alles. Und die Leute fahren an einem vorbei, sie lachen, sie winken. Daumen hoch.
Genau, die Autos also bleiben da und werden dann wieder fit gemacht und weiterverwertet eben vor Ort am Ziel. Als erster Preis ist ausgelobt, wie jedes Jahr, ein Kamel. Will man das eigentlich gewinnen oder bemüht man sich dann doch nicht Erster zu werden?
Ja, eigentlich will man immer Erster werden, aber das ist jetzt bei uns nicht so im Vordergrund, weil wir wollen das einfach alles mitnehmen, wollen auch die Prüfungen, soweit es geht, schaffen, aber in erster Linie wollen wir einfach gucken, dass wir runterkommen und dann noch nebenbei ein bisschen was Gutes tun. Also wir haben noch über den anderes Team, die Oriental Proms, die sehr cool sind, weil die fahren hier mit 3 alten Heckflossen runter und wir haben gedacht, wir hätten viele Probleme auf der Strecke schon gehabt, weil wir oft anhalten mussten. Und dann hört man eben, dass die 42 Mal schon angehalten haben, Achsen getauscht, alles Mögliche. Und und ihre Aktion ist eben, sie machen über den Kinderplaneten für einen guten Zweck, sammeln sie Spielsachen, Geld, alles Mögliche und geben das dann in Georgien in einem Kinderheim speziell für krebskranke Kinder, wird es dann abgegeben. Und da haben wir uns jetzt eben angeschlossen und gesagt, okay, wir haben auch Spielzeug, in Kindergärten Spielzeug besorgt, alles Mögliche, wir machen hier so eine Fotoaktion, wo wir Geld von den Teams sammeln für spezielle, schöne Bilder mit Pin-Ups.
Ihr hättet direkt vor der Blauen Moschee den dicken Hut aufstellen sollen und euch fotografieren lassen mit dem Zelt daneben. Da wäre ordentlich was reingekommen.
Ja, hey, vor der Blauen Moschee diese Fotoaktion gemacht. Also Tina hat Pin-Ups lebensgroß ausgedruckt und die haben wir auf Styropor geklebt und haben die dann den Teams gegeben. Die durften sie an ihren Autos positionieren. Und dann kamen ein paar ganz witzige Bilder raus und mit einem speziellen Filter überlegt, dass es real wird.
Okay.
Und kann ich euch mal schicken oder schickt es mal auf unsere Webseite. Gibt es da schon Bilder davon? Noch nicht, ja, da machen wir mal Bilder rein. Und die Teams, die geben uns dann halt so 10, 20 Euro. Wir haben jetzt da ein paar Bilder gemacht, hoffen, dass da 400-500 Euro oder vielleicht noch mehr zusammenkommt.
Da bleibt er dann doch Tourist. Mal. Hauptsache Fotos machen. Manuel Wertmann macht mit bei der Allgäu-Orient-Rallye. Die Hälfte der Strecke ist geschafft. Eine Woche geht die Tour aber noch weiter. Dann taucht Baku als Ziel am Horizont auf. Und wir wünschen viel Spaß und dass alle Autos durchhalten. Tschüss.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Ramsauers Punktesystem jetzt auch zum Mitreden, nämlich seit dieser Woche, seit dem 1. Mai, kann man via Internet über die, wir erinnern uns, eindrucksvoll mit Schautafeln vorgestellt, Reform des Punktesystems diskutieren. Wer Fragen stellt und Verbesserungsvorschläge anbringt, soll auch tatsächlich vom Bundesverkehrsministerium eine Antwort bekommen. In den nächsten Wochen geht es im moderierten Dialog darum, ob das neue Punktesystem gerechter ist, die Bestrafung von Verkehrsdelikten nachvollziehbarer macht und für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgt. Wie würde dein Beitrag lauten? Ist das?
Ja, also mein Beitrag würde natürlich in erster Linie mehr Offenheit einfordern. Ich möchte ganz genau wissen, wie viele Punkte kriegt man für was? Ab wann ist der Führerschein weg? Und vor allen Dingen, wie teuer werden die einzelnen Verfehlungen? Denn davon war bisher noch nie die Rede. Dass das Punktesystem reformiert wird, ist okay. Ist wahrscheinlich so ähnlich wie früher in Italien, als bei den Lira immer 3 Nullen weggestrichen wurden. So ähnlich wird es jetzt auch werden. In Wahrheit wird es wahrscheinlich meiner Meinung nach nur teurer werden.
Somit diskutieren www.punktereform.de. Stabiler Benzinpreis dank Meldebehörde? Fragezeichen. Das war das große Thema der vergangenen Woche und irgendwie sollte es ja auch nach Erfolg und nach Wir tun was klingen. Mit einer neuen Meldebehörde will die Bundesregierung nämlich jetzt stabilere Benzinpreise erreichen. Ab jetzt sollen die Betreiber der 14.700 Tankstellen in Deutschland dieser Markttransparenzstelle offenlegen, wann und wie sie die Benzinpreise verändern und wo und wie teuer sie ihren Kraftstoff eingekauft haben. Ja, was bringt das? Macht das irgendwas billiger für mich als Tankenden?
Wahrscheinlich nicht. Das lehrt ja die Erfahrung aus anderen Ländern. Wenn ich entscheiden müsste, würde ich so eine Art Spritpreistrojaner installieren, verpflichtend. Jede Tankstelle muss ihre Preisänderung sofort in Echtzeit ins Netz auf irgendeinen Server spielen. Da können dann alle drauf zugreifen, beispielsweise Navis, wo kann ich gerade am billigsten tanken und auch das Kartellamt. Wenn die Daten der Preisveränderung in Echtzeit vorliegen, dann kann man möglicherweise wirklich für mehr Transparenz und mehr Markt sorgen.
Bis dahin tanken wir teurer, weil irgendwer muss ja diese Stelle auch bezahlen.
Genau.
Jetzt nochmal lustig. Motorradfahrer verklagt BMW wegen Dauererektion. Wegen einer Dauererektion über 20 Monate hat ein US-Amerikaner gegen den Motorradbauer BMW und den Sitzhersteller Corbin Pacific Klage eingereicht. Vor 2 Jahren war der Kalifornier auf seiner Maschine 4 Stunden am Stück unterwegs gewesen und in Folge litt er nach eigener Aussage an einer schmerzvollen Dauererektion, die angeblich sein spezieller Komfortsitz verursacht haben. Ich sage ja auch immer, Motorradfahren ist schlecht für die Gesundheit. Was sagst du?
Naja, andere Leute hätten wahrscheinlich einen Aufpreis bezahlt, wenn diese Wirkung...
Das Viagra-Motorrad.
Ja, genau, das ist das Sondermodell Viagra. Das ist natürlich ein Quatsch. Ja? Also geht nur in Amerika sowas. Möglicherweise kriegt er tatsächlich irgendwas, weil es nicht in der Bedienungsanleitung drin stand, dass man, wenn man die und die Hose trägt, nicht mit dem Komfortsitz fahren muss. Typisch Amerika.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.